Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Du wachst nachts auf, weil es dir irgendwie wie ein Hochofen durch den Körper geht. Dein Herz rast, du bist genervt, weil du wieder nicht durchgeschlafen hast. Tagsüber schwankst du zwischen alles läuft und ich dreh gleich durch. Klingt das irgendwie vertraut? Dann bist du genau richtig hier zu dieser neuen Folge vom Vital-Podcast. Denn es kann sein, dass du dann vielleicht mitten in den Wechseljahren steckst. Einer Phase, die rund die Hälfte aller Frauen irgendwann betrifft. Aber hier kommt der Gamechanger. Traditionelle chinesische Medizin, kurz TCM, bietet Ansätze, die nicht nur Symptome lindern, sondern dich auch ganzheitlich stärken können mit Akupunktur, Ernährung und cleveren Alltagsritualen. Und heute sprechen wir genau darüber, wie TCM die Wechseljahre nicht zum Drama, sondern zum zweiten Frühling machen kann. Und dafür habe ich eine Expertin eingeladen, die Neurologie und TCM vereint, Dr. Sandra Bürklin. Sie ist Fachärztin für Neurologie, TCM-Spezialistin mit eigener Praxis und Gründerin von Queen Now. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, wo sie digitale Programme für mehr Gesundheit im Alltag anbietet. Sandra, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, weil ich finde es total spannend, so diese Kombination. Ich habe ja schon gesagt, du bist Neurologin und TCM-Ärztin. Welche Reaktion bekommst du denn so am häufigsten, wenn du das so in einem Satz erzählst?
Ungewöhnlich, glaube ich. Ungewöhnlich ist das, was die meisten Leute sagen, zumal ich das ja schon während des Studiums gemacht habe, mich mit TCM zu beschäftigen und das beides jetzt knappe 2 Jahrzehnte mache und die Kombi gibt es tatsächlich nicht so häufig und deswegen, ja, es ist, glaube ich, ungewöhnlich ist die häufigste Bezeichnung.
Ja, lass uns doch mal auch gleich irgendwie drüber sprechen, warum du dich denn dann schon so früh eigentlich auch mit TCM auseinandergesetzt hast. Ich habe ja gesagt, TCM steht für traditionelle chinesische Medizin und die fasst ja verschiedene über Jahrtausende entwickelte chinesische Heilmethoden zusammen und betrachtet den Menschen so ganzheitlich. Wo war der Moment schon im Studium für dich, wo du gedacht hast, okay, irgendwie reicht das nicht, da muss noch ein anderer Blickwinkel rein?
Tatsächlich habe ich selber in meiner Jugend Erfahrungen mit TCM schon gemacht, sehr positive Erfahrungen, habe dann vor meinem Studium mein Pflegepraktikum in der Klinik für Naturheilkunde gemacht und habe da das erste Mal gesehen, die haben damals die erste TCM-Ambulanz deutschlandweit aufgebaut und da durfte ich sozusagen mithelfen, also jetzt nicht ärztlich, ne, aber so damit rumrudeln. Und das fand ich unglaublich spannend und habe mir gedacht, Mensch, das ist echt toll, weil wir einfach das Feld der Behandlung nochmal viel größer machen können. Und ich sag immer so ein bisschen, das Beste aus 2 Welten für unsere Patientinnen dann auch nutzen können. Und dann habe ich erstmal angefangen mit dem Studium und dann so im 6. Semester, glaube ich, bin ich auf einen Bachelorstudiengang für Akupunktur gestoßen und habe mir gedacht, das wäre eigentlich ganz clever, das jetzt direkt am Anfang mitzumachen, um einfach das eigene, ja, die eigenen Behandlungsmöglichkeiten zu vergrößern. Und ich habe dann ganz klassisch eben eine Facharztausbildung gemacht und während der Facharztausbildung mich aber auch schon weiterentwickelt und fand das immer sehr inspirierend und bereichernd, weil gerade in der Neurologie ist natürlich auch viele Erkrankungen gibt, wo, sagen wir mal, die Behandlungen der konventionellen Medizin tatsächlich überschaubar sind. Und das hat mich immer so ein bisschen gefrustert, weil ich dachte, da muss doch mehr gehen. Wir müssen doch den Patienten mehr bieten können. Und der andere Aspekt, den ich mit Chinao, spricht man es im Übrigen aus?
Also voll verfehlt, ey.
Genau. Ist die Idee, dass wir unfassbar viel präventiv machen können. Also chinesische Medizin war und ist eigentlich eine Präventionsmedizin. Und diese Idee, die hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, dass ich dachte, Mensch, wir könnten wahrscheinlich echt sehr, sehr viele Menschen deutlich gesünder halten, viele Erkrankungen verzögern oder auch verhindern, wenn wir einfach diesen Schwerpunkt der Prävention noch deutlich ausbauen würden.
Was war das denn für eine Erfahrung, die du in deiner Jugend schon gemacht hattest mit TCM?
Ich habe sehr viel Leistungssport gemacht, dann zum Abi hin aufgehört und hatte dann tatsächlich sehr große Rückenprobleme und war damals dann bei meinem Sportarzt, so ein ganz, ja, alteingesessener Ostblock-Sportarzt, der war großartig und dachte, ja, machen wir Röntgen? Und ich so, okay. Und dann hat er die Röntgenbilder so hingehangen und hat gesagt, schaut nicht gut aus, musst du operieren. Und ich war damals 18 und dann habe ich gesagt, nee. Also mit 18 irgendwie, und er so, ja, sitzt du dann im Rollstuhl? Und dann habe ich gesagt, nee, auch nicht. Und dann habe ich so mit ihm verhandelt und habe gesagt, finde ich beides keine gute Idee, weder eine OP noch einen Rollstuhl. Und ich hätte gerne irgendwas anderes zumindest mal versucht, bevor ich jetzt einen der beiden Schritte gehe. Und dann haben wir 6 Wochen verhandelt, in denen ich dann wirklich alles an Therapie nahezu bekommen habe, was so möglich war und unter anderem eben sehr viel Akupunktur. Und das ist in meinem Fall dann wirklich auch so ausgegangen, dass alle Symptome verschwunden sind und ich weder die OP noch den Rollstuhl gebraucht habe und bis heute auch ohne irgendein Thema komplett Sport machen kann, Halbmarathon laufen, Crossfit machen und so weiter. Und das hat mich schon dazu gebracht, dass ich dachte, Mensch, schau, irgendwie, das war für mich selber echt eine gute Erfahrung. Ne? Also ich sage jetzt nicht, das geht bei jedem und immer. Also dafür bin ich auch zu sehr Neurologin dann einfach und weiß, es funktioniert nicht immer. Aber die Option mal zu haben, über andere Sachen auch nachdenken zu können, das finde ich einfach eine großartige Möglichkeit.
Ja, ich finde es auch super und natürlich auch total stark irgendwie, dass du ja schon mit 18 ne, so diesen Weiterblick hattest, weil ich glaube, dass viele ja auch einfach so in diesem Verhältnis sind, ne? So die Ärztin, der Arzt, der ist die Expertin, der Experte und wenn der einem das halt sagt, das ist ja auch eine ziemlich heftige Aussage irgendwie, die du da bekommen hast, dann ist man ja erstmal so, ja gut, dann muss ich das wohl alles machen. Ne? Also wie erlebst du das denn, so wenn du ja auch gerade diese Kombi, Neurologie und TCM und sicherlich ja auch viel so, sag ich mal, klassische Schulmedizin, die du kannst und weißt, wie reagieren denn Leute so auf diesen TCM-Ansatz? Ist es mittlerweile gut etabliert? Also gibt es dieses Weiterdenken schon vermehrt oder siehst du da auch irgendwie immer noch ein paar Lücken?
Also ich sehe unglaubliches Potenzial, sagen wir so. Ich finde, es ist in Deutschland noch nicht so bekannt, wie ich das gerne hätte. Es gibt aber immer mehr Kollegen, die merken, irgendwie ist da schon was dran und irgendwie könnte es eine gute Ergänzung sein. Es gibt mittlerweile ganz viel richtig, richtig tolle Forschung, auch an renommierten Unis wie jetzt der Charité oder im UKE in Hamburg oder so. Also wirklich auch in Deutschland große Namen einfach, ja, wo man sagt, da wird wirklich ganz viel Wert auf Forschung auch gelegt. Es gibt ganz tolle Studien im auch neurologischen Bereich für Erkrankungen, wo wir tatsächlich mit der klassischen Behandlung an Grenzen kommen und die erweitern können über TCM. Insofern finde ich, es gibt schon viel, was in die richtige Richtung geht, aber ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr sozusagen an die Öffentlichkeit kommen könnte, also viel bekannter werden würde, ja, weil ja, es einfach vielen gut tut, wie diese Verbindung von beiden Systemen einfach ganz viel Sinn macht und gerade eben dieser ganze Präventionsgedanke, also jetzt aktuell heißt es Longevity, ja, aber im Endeffekt ist es ja Prävention, also mehr ist es ja nicht, ne? Jetzt kann man es sozusagen die Worthülse kann man hübscher nennen, aber am Ende des Tages ist es Prävention, was wir da machen, und zwar in einem sehr guten und tollen Niveau. Und diese Idee, die würde ich gerne noch viel, viel verbreiteter sehen. Also in China war es tatsächlich so bis vor gar nicht vielen Jahrzehnten so, dass die Ärzte zum Beispiel auch nur bezahlt worden sind, solange man gesund geblieben ist, ja. Und wenn ich krank geworden bin, dann hat der Arzt mich quasi umsonst behandeln dürfen, weil die Idee nicht war, dass man krank wird, sondern dass man zum Arzt geht, um gesund zu bleiben. Und ich glaube, diesen Mindshift, den könnten wir alle gebrauchen, dass wir nicht in so einer, okay, ich warte, bis das alles ganz schlimm ist und dann fange ich an, was zu tun, sondern ich schaue mir schon vorher an, was könnte ich an kleineren Sachen machen, an Lebensstilveränderungen, an Anpassung, damit es gar nicht so schlimm wird. Den Gedanken, den finde ich eigentlich sehr schön und ich glaube, den dürften wir auch viel mehr leben in Deutschland.
Ja, ich finde das mega, so dieser Gedanke, weil ich würde sagen, wir sind eher so von der Einstellung her hier in Deutschland komplett das Gegenteil, dass man sich ja sogar fast schlecht fühlt, wenn man nichts hat und irgendwie zum Arzt geht, weil man irgendwie vermutet, dass man was hat oder so. Das ist ja schon so, okay. Also, ja, wäre natürlich ein echt absoluter Mindshift. Deswegen ist eine große Aufgabe, aber lass uns doch heute unseren Beitrag dazu leisten, dass es irgendwie mehr Öffentlichkeit noch bekommt. Du hast
sehr
jetzt
gerne,
das ist jetzt eine sehr spannende Kombination, denn du hast das Ganze ja auch mit den Wechseljahren kombiniert. Und ich glaube, das macht es wirklich ultra spannend. Was ist denn so dein allgemeiner Blick auf die Wechseljahre?
Also ich finde, die Wechseljahre sind eine sehr spannende Zeit. So wie du ja schon am Anfang gesagt hast, in China wird das ganz anders gesehen. In China werden Wechseljahre sehr positiv eigentlich bewertet. Also tatsächlich als zweiten Frühling. Warum, wieso, können wir so ein bisschen später noch diskutieren. Und ich erlebe es aber und auch aktuell in Deutschland immer noch so, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, dass es eher so als Befindlichkeitsstörung, ja, und so ein Übel einfach angesehen wird. Also letzten Endes ist es ja so statistisch, ja, hat ein Drittel wirklich nahezu keine Themen damit, ein Drittel leichte und ein Drittel aber wirklich sehr schwere Themen. Und wir wissen aus ganz vielen Studien, dass das nicht nur was ist, was die Frauen betrifft, sondern auch diverse Auswirkungen auf Wirtschaft und so weiter hat, ja. Und es hat alles immer so ein bisschen dann so ein Touch von unangenehm, peinlich, Tabuthema, existiert ja nicht, die Oma hat es ja auch geschafft und so, ja. Und da finde ich so ein bisschen eine schwierige Herangehensweise, weil ich eigentlich denke, da dürfte sich auch da so ein bisschen der Blick auf die Dinge ändern, ne? Und viele Frauen, die ich auch habe in meiner Praxis oder auch jetzt in Online-Kursen, für die ist es echt eine sehr große Herausforderung, die ihnen unangenehm ist, die mit einem teilweise auch so ein bisschen ein Identitätsthema einhergeht, ne? Nicht mehr Frau sein zu dürfen und so, plus auch wirklich manifeste körperliche Beschwerden, die auch einfach nicht zu diskutieren sind, wo wir wissen, dass das wirklich auch ganz gravierende Auswirkungen haben kann. Und daher finde ich eine Offenheit in dem Bereich und auch ganz viel Info, was man überhaupt machen kann, unglaublich wichtig, dass die Frauen auch selber gucken können, was passt, was kann ich ändern und vor allem an wen kann ich mich denn eigentlich wenden, ohne dass ich gleich so einen Stempel draufkriege von, das ist die nächste, die wieder kompliziert ist. Ne? Also, ich glaube, dass ja. Da ist auch noch ganz viel Platz für weitere Entwicklung, auch bei den Fachärzten. Ne? Also das muss man schon auch sehen. Mhm.
Bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, habe ich mir überlegt für uns, so, das einfach mal vielleicht so ein bisschen spielerischer anzugehen. Hättest du so eine Idee, welche Figur in einer bekannten Serie die Wechseljahre für dich so darstellen, vielleicht mit dem Blick aus Deutschland oder Europa so allgemein? Und vielleicht mit dem Blick aus China.
Mit dem Blick aus China, das wird schwierig. Aber was ich so ganz nett fand, du kennst ja wahrscheinlich kennt den Film jeder, diesen Film Eat, Pray, Love, ja, wo die Hauptdarstellerin sich so ein bisschen auf den Weg macht und wirklich nochmal guckt, wo ist so ihr Feld, wo ist ihre Spielwiese, was will sie ändern, was will sie schöner machen und so. Und ja, am Ende, also das kann man ja auch so ein bisschen verraten, sich ja auch ganz Hals über Kopf nochmal verliebt, ja, was auch tatsächlich eine schöne Erfahrung ist in dem Alter, also dass man da halt doch gerade in seine ganze Blüte nochmal kommen kann, ne. Und da gibt's eine Szene, die kennst du wahrscheinlich auch, da sagt er so ungefähr sinngemäß zu ihr, du brauchst keinen Mann, du brauchst einen Helden irgendwie, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Sie findet so ihren Weg, guckt, was passt, ja. Viele Sachen sind davon auch drin. Was muss man wirklich ändern? Was darf man ändern? Was haben wir dadurch aber auch für Möglichkeiten, unseren Blick nochmal groß zu machen? Und auch, was dürfen wir vielleicht dann auch erwarten von unseren Partnern, von den Männern? Nämlich nicht, dass die uns dafür runterbuttern, sondern dass sie sagen, hey, wow, das ist ja was total Schönes. Ja, ich sehe, dass du da nochmal in deine Blüte einfach kommst. Ne? Und deswegen finde ich diese Szene mit dem, du brauchst keinen Mann, du brauchst einen Helden. Die finde ich eigentlich ganz nett, weil ich finde, das fasst es so ein bisschen zusammen, dass sich in der Zeit einfach ganz vieles ändert. Und das, also gibt es ja auch klare Statistiken, dass wir das halt auch merken, dass Partnerschaften sich lösen, neu verbinden und so. Und das hängt natürlich schon auch alles damit zusammen.
Ja, das finde ich ist ein schönes Bild. Ich meine, ich finde es auch in Ordnung, dass die Wechseljahre niemand anderes sind als Julia Roberts, natürlich.
Ja, warum nicht?
Wer sonst, ja. Nee, ich finde es mega, ist richtig gut. Jetzt hast du ja aber trotzdem auch davon erzählt, was jetzt deine Erfahrungen auch ausmachen mit deinen Patientinnen und Patienten. Ne? Und natürlich gibt es ja auch gewisse Beschwerden. Und natürlich ist es auch ein Riesenwandel, müssen wir nicht drüber sprechen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, jetzt unabhängig vom ganzheitlichen Blick auf diese Zeit, auf diese neue Zeit irgendwie auch, was passiert denn im Körper? Also ich meine, wir haben schon viele Folgen auch zum Wechseljahren in unterschiedlichsten Bereichen. Aber vielleicht können wir nochmal ganz grob sagen, was passiert tatsächlich im Körper und dann eben auch mit einem ganzheitlichen Blick zu sehen, okay, welche Auswirkungen kann das wie wo haben?
Also letzten Endes, was passiert ist, dass der Körper eigentlich sich wieder umstellt, ganz trivial gesagt, von seiner fruchtbaren Zeit in halt eine Zeit, in der wir keine Kinder mehr kriegen können. Das ist so letzten Endes ganz einfach erklärt. Das ist wie wenn wir als Kind irgendwann zur Frau werden, haben wir eigentlich den gleichen Monus in die eine Richtung und dann eben gehen wir damit raus. Ja, das heißt, was passiert de facto ist natürlich eine ganz große Hormonumstellung, ja, weil eins der Hauptziele natürlich ist, dass unser Zyklus quasi abgeschafft wird, damit wir nicht mehr schwanger werden können, was ja auch Sinn macht. Und chinesisch ist es so, dass es, das kennt wahrscheinlich auch jeder aus diesem Yin-Yang-Zeichen, ja, wir haben immer so einen Teil an Yin in uns, der so ein bisschen das Nährende, Weibliche, Mütterliche, Versorgende ist und so ein Teil an Yang, ja, der halt viel Energie, Kraft, Wärme und so hat. Und diese beiden Teile sollten eigentlich immer so ein bisschen ausgeglichen sein und natürlich im Laufe eines meistens ja sehr aktiven Lebens, was wir Frauen mittlerweile auch führen, ne, mit Kindern, Haushalt, Arbeit, ja, ist es so, dass dieses Yin eigentlich tendenziell im Verhältnis immer ein bisschen weniger wird. Das Yang wird auch weniger, aber das Yin wird sozusagen noch ein Stück weniger. Und mit diesem Yin-Verschwinden verlieren wir eben dann auch so diese Einstellung auf einen Zyklus und so und verlieren aber eben auch so ein bisschen die Basis dessen, was wir eigentlich brauchen, was nämlich evolutionsmäßig, ja, würden wir in Höhlen sitzen, ja, und würden die Kinder versorgen und würden ein bisschen Beeren sammeln und das wäre so ein bisschen unser Leben. Hat keiner mehr im Alltag und deswegen fehlt uns da diese Ruhe, dieses Ausgleichen und dadurch kriegt man einfach so eine Imbalance. Also es ist ja noch nicht mal, dass es wirklich dramatisch ist, ja, sondern einfach die Hormone pendeln sich nicht mehr richtig ein und dadurch kommen dann auch einfach die ganzen Themen zustande. Und dieses Yin bräuchten wir auch für zum Beispiel die Knochenstruktur. Ne? Also eine der Hauptthemen ist ja auch, dass unsere Knochen einfach nicht mehr so stark und nicht mehr so dicht sind. Und das hängt eben auch damit zusammen. Und das heißt, wenn wir einfach gucken, dass wir mehr wieder in unsere Kraft kommen, in unsere Ruhe kommen und so, dann können wir das wieder ein bisschen ausgleichen. Und indem, dass wir es ausgleichen, kriegen wir auch eine Linderung der ganzen Symptome.
Was sind denn so die typischsten Symptome, mit denen die Patientinnen bei dir zu kämpfen haben? Und gibt es auch irgendwie was, wo du merkst, darüber sprechen die ganz schwierig oder das ist ganz, ganz, ja, wie sagt man so, ganz empfindsam tabu für die? Ja, tabu. Ja, tabu ist ja immer hoffentlich bei Ärztinnen und Ärzten nicht mehr so krass, aber ja, irgendwie schon natürlich auch ein Tabu.
Ja, ist es schon. Also ich glaube, das, was ich zumindest, wir haben das sehr wenig im Studium gelernt, aber das, was ich so kennengelernt habe, war immer diese klassische Trias aus Nachtschweiß, Hitzewallung, Stimmungsschwankungen. Ja? Das war so, Wechseljahre machen das. Und natürlich machen sie das auch, ja, aber bei Weitem nicht in dem Verhältnis, wie es einem so eingeimpft worden ist, ja. Es stimmt schon, dass es auch Symptome sein können, aber mittlerweile haben wir also tatsächlich über 30 Symptome, von denen wir wissen, die gehen damit einher. Und was ich eher erlebe, gerade so zu Beginn der Wechseljahre, ist, dass die Frauen zum Beispiel wirklich nicht mehr richtig gut schlafen, ja, also jetzt aber gar nicht mit Nachtschweiß, sondern einfach unruhig schlafen, häufiger aufwachen, morgens nicht erholt sind. Also das sind eher so Frühzeichen auch, dieses ganz dramatische, ich schwitze den Schlafanzug durch und muss das Bett neu beziehen, das gibt's. Aber das ist tatsächlich gar nicht so häufig. Also eher sind es so am Anfang so kleinere Dinge, ne? Wie gesagt, so nicht mehr gut schlafen können. Dass man merkt, dass der Zyklus ein Stück weit unregelmäßiger wird. Dass man vielleicht vorm Zyklus angespannter ist. Solche Themen, ja? Also, dass sich dieses Gewohnte einfach ändert. Was auch gar nicht selten ist und was kolossal unterdiagnostiziert wird, ist, wenn die Frauen anfangen, dass so ein bisschen der Antrieb fehlt. Ja? Es wird dann häufig als irgendwie Überlastung oder naja, hat halt kleine Kinder und so weiter und so. Und eigentlich sind das teilweise schon wirklich auch so ein bisschen depressive Symptome, die aber hormonell bedingt sind. Also wo die Frauen gar nicht so viel dafür können. Und was ich finde, was ein häufiges Thema ist, was nicht viel angesprochen wird, ist, dass die Schleimhäute sehr trocken werden können, also die Haut generell, die Schleimhäute auch und natürlich aber auch Schleimhäute gerade im Intimbereich einfach auch, was Probleme machen kann, Rötungen bis hin zu Blutungen, Schmerzen beim Sex, das ist schon ein Thema, was kommt. Und dass bei vielen Frauen auch einfach so ein bisschen die Lust verloren geht, ja, also dass sie irgendwie einfach nicht mehr so viel Libido haben, wie sie gerne hätten. Und auch das ist oder können Zeichen von Wechseljahren einfach sein. Also da ist schon ein relativ großer Bereich von zum einen Dingen, die vielleicht gar nicht eingeordnet werden. Naja, ich habe ja auch zwei kleine Kinder und ich habe ja so lange nicht geschlafen. Mhm. Natürlich schlafe ich jetzt nicht und so, ne? Weil wir auch immer später Kinder kriegen. Das heißt, diese Phase von kleine Kinder und dann schon beginnend im Rutsch in die Wechseljahre, das ist häufig auch relativ ähnlich in der Zeitspanne, dann wird da gar kein Wert drauf gelegt. Und genauso ist es halt mit irgendwie zum Beispiel Zyklusveränderungen. Naja, ich habe jetzt halt auch Stress und naja, ich habe mich nicht so gut erholt und so. Und dann übersieht man das häufig, muss man ehrlich sagen. Und natürlich auch die körperlichen Veränderungen. Also es kann schon auch sein, dass der Stoffwechsel einfach nicht mehr so funktioniert, wie wir das vielleicht kennen. Ja, und das aber auch schon ab Mitte, Ende 30, Anfang 40, sodass man auch zum Beispiel sein Training anpasst, sein Essen anpassen kann. Ja, da gibt es viele Hebel, aber man muss es halt erstmal überhaupt ein bisschen erkennen, dass es damit zusammenhängen könnte.
Mhm. Ja, du sagst ja auch bewusst, es ist irgendwie ja auch ein Mindshift, ne, und eben auch ein Fokus vielleicht genau auf dieses Thema. Was würdest du denn sagen, können wir da aus der traditionellen chinesischen Medizin für uns mitnehmen oder ziehen, um das irgendwie zu verbessern?
Also ich glaube, der größte sozusagen Turn wäre, wenn wir das nicht als Verlust sehen würden, sondern als Gewinn. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Weil bei uns hat es immer so ein Gefühl von, oh Gott, ich verliere was. Ja, also ich verliere die Fähigkeit, Kinder zu kriegen. Ich verliere die Attraktivität als Frau. Ich verliere meine Libido. Ich verliere so diese ganzen Sachen, meine Belastbarkeit, was auch immer. Und es ist natürlich nicht wegzudiskutieren, aber gleichzeitig ist es auch eine Phase, wo ganz viele Frauen auch viel gewinnen, ne? Indem sie einfach sagen, Mensch, ich muss ja gar nicht mehr so in die Verantwortung für alle gehen. Ja, also vielleicht sind die Kinder größer, ich bin im Job schon mehr angekommen, ich brauche mich gar nicht mehr so um alle und ständig um jeden kümmern, sondern ich darf mir Zeit für mich jetzt auch mal nehmen. Ich darf mal, keine Ahnung, ein neues Hobby anfangen, ja, oder mehr Sport machen oder mir ganz trivial mehr Schlaf einfach auch gönnen, ja. Und das als was total Schönes zu sehen. Und es ist auch eine Phase, wo viele Frauen auch nochmal so einen großen Turn machen, also jobmäßig, ja, die vielleicht vorher 20 Jahre in einem Job waren und dann auf einmal merken, Mensch, eigentlich würde ich, keine Ahnung, ja, gerne nochmal was anderes machen, mehr Verantwortung übernehmen, mich ehrenamtlich engagieren, was auch immer. Aber dann nicht aus diesem ich muss raus, sondern wirklich aus diesem, hey, ich habe da Lust drauf, ich will da nochmal neu durchstarten. Und dann hat man ja immer noch 20, 25 Jahre vor sich, ja. Also es lohnt sich ja auch total, da einfach nochmal loszugehen. Und eben dieses auch, dass man es ein bisschen mehr feiern kann, dass man jetzt auch nochmal anders Frau ist, ne? Weil es hat natürlich nochmal eine andere Qualität einfach, wenn ich so ganz trivial mir auch gar keine Gedanken mehr machen muss, wie verhüte ich und wie klappt das alles und nehme ich die Pille und so einfach sagen kann, hey, ich mache das, weil und wenn ich Lust habe, ne? So, es gibt natürlich auch nochmal einen schönen, schöne Abbiegung einfach in die Richtung und, da, glaube ich, ist das meiste Potenzial, dass wir das als Geschenk sehen, dass wir das auch so leben dürfen. Und ja, häufig auch noch die Frauen extrem fit sind in dem Alter, ja, oder gerade auch nochmal anfangen, wirklich fit zu werden und richtig Krafttraining zu machen und rauszugehen und so. Und das sind eigentlich Dinge, die finde ich selbst, also ich freue mich da eher drauf. Ich denke mir, das ist eigentlich nochmal ganz cool, wenn man wirklich so sagen kann, hey, jetzt schaue ich mal, was ich eigentlich noch so machen will in dieser Welt, gell? So.
Ja, total. Also da sprichst du ja auch einfach wirklich ne, stark von, sich damit auch auseinanderzusetzen und das eben als Chance zu sehen, ne, und sich dann eben auch da nochmal auf Dinge zu besinnen oder sich auch wieder mal mehr auf sich zu konzentrieren, was ja auf jeden Fall sehr viel Potenzial hat. Das ist ja auch so dieser ganzheitliche Blick, ne? Man muss natürlich auch irgendwie gucken, wie ist man mental eingestellt, wie ist ja auch diese Faktoren, wie du gesagt hast, ne, wie schlafe ich, wie schaffe ich das mit der Erholung, wie schaffe ich das mit der Bewegung und so weiter und so fort. Aber die, also TCM hat ja auch tatsächlich für den Körper oder für die körperlichen Beschwerden, die ja dann trotzdem irgendwie auch da sein können, nicht müssen, aber können, ja da auch Ansätze, die vielleicht nochmal ein bisschen anders sind. Wie ist da dein Blick drauf? Also sowas wie Akupunktur oder Kräuter oder auch tatsächlich konkret in der Ernährung. Was würdest du sagen, was sind da so die besten Takeaways?
Also Akupunktur ist eine richtig tolle Methode, um da auch Symptome tatsächlich relativ akut zu lindern. Also Akupunktur heißt letzten Endes die Behandlung des Körpers mit Nadeln an bestimmten definierten Punkten, den Akupunkturpunkten, um einfach unsere Energie, unser Qi wieder in Fluss zu bringen, alles wieder in Gleichgewicht zu kriegen. Und darüber kann man ganz viel richtig gut lindern, also von Schlafstörungen, Unruhe, Gelenkschmerzen und so. Ja, ob man es immer wegkriegt, das ist eine andere Frage, aber lindern auf jeden Fall. Die Behandlung mit zum Beispiel Kräutern und sowas, ja, also Kräutertherapie im weitesten Sinne, die unterstützt auch richtig, richtig gut, weil sie einfach dieses Gleichgewicht, was ich am Anfang gesagt habe, zwischen Yin und Yang nochmal ganz anders festigen kann und damit uns nochmal eine ganz andere Stabilität kriegt. Beide Sachen sind so, dass sie in Deutschland fast nur Ärzten vorbehalten sind, also Akupunktur hat so ein bisschen Ausnahme, aber an sich eben TCM-Ärzten. Was aber ein Riesenpunkt ist, den die Frauen selber machen können, ist zum Beispiel die Akupressur, also das heißt, wir nehmen Akupunkturpunkte und tun nicht Nadeln rein, sondern drücken die einfach mit Daumen oder Zeigefinger und aktivieren die dadurch. Ja, also da ist ganz viel Möglichkeiten, wie Patientinnen sich da selber unterstützen können, eben auch bei Unruhe, bei Schlafstörungen und so. Ernährung ist auch ein tolles Thema, doch da gibt es viele grundsätzliche Dinge, die einfach schon mal gut tun, vielleicht gar nicht super spezifisch sein müssen. Also um da auch nochmal so ein bisschen klein zu schaffen, TCM ist keine Diät in dem Sinne, ja, und ist auch keine One-Fits-All-Lösung, wo man sagt, okay, also alle Frauen machen jetzt genau das und so, ja. Aber es gibt so ein bisschen einfach Punkte, wo man sagt, zum Beispiel ein warmes Frühstück, ja, mit Nüssen, mit Datteln, mit Sesam, solche Sachen, die schaden sicher nicht und auch einfach ein leichteres Abendessen oder Dinge, die viel Yin aufbauen am Abend oder so. Das sind Sachen, die wirklich richtig, richtig gut tun. Und was auch noch ein großer Hebel ist,
was baut denn viel Yin auf abends? Was baut denn da Yin
also
auf?
Letzten Endes kann man so ganz als Daumenregel, ne? kann man so ein bisschen sagen, alles, was viel Wasser enthält oder sich im Wasser bewegt, ganz grob. Ja, also das heißt so Sachen wie Auberginen, Zucchini, solche Geschichten, einfach was leicht verdaulich ist. Allerdings nicht in der Rohkostvariante. Also diese kalten Sachen am Abend, Salat oder so, das schwächt oft eher unsere ganze Mitte, also unseren Verdauungsapparat und führt dann dazu, dass wir es gar nicht richtig umsetzen und eher tendenziell zum Beispiel Blähungen kriegen oder Verdauungsbeschwerden oder auch zunehmen können, obwohl wir uns denken, ja, ich esse doch jeden Abend einen Salat. Ja, also wenn der Körper es gar nicht mehr gut verstoffwechseln kann, dann bringt das nichts. Und natürlich generell aufbauen, das, was wir auch so ein bisschen klassisch kennen, Kichererbsen, Bohnen, solche Geschichten, also alles, was klassisch auch viel Protein hat, wissen wir ja auch. Protein ist auch so eine Geschichte, die wir durchaus mehr einbinden dürfen. Das sind einfach Dinge, die richtig gut wirken und ganz viele Nüsse, also wirklich von Walnüssen über Sesam. Schwarzer Sesam ist zum Beispiel richtig toll. Datteln sind super, also das sind einfach alles Sachen, Algen, ja, die unheimlich viel Stärkung uns auch bringen und die für den Körper auch richtig gut umsetzbar sind.
Lass nochmal kurz zur Akupressur kommen. Gibt es denn schon so bestimmte Punkte, die du empfehlen kannst, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein guter Akupunkturpunkt, um weiß ich nicht was.
Ja, gibt's bestimmt. Also einfach so ein bisschen sich zu stärken. Also einer meiner absoluten Lieblingspunkte, das ist ein extra Punkt, der nennt sich Yin Tang und der liegt direkt sozusagen über der Nase auf Höhe der Augenbrauen und den kann man wirklich richtig gut, egal wo drücken, ob in der Bahn oder am Schreibtisch oder abends im Bett. Und Yin Tang hilft uns immer, wenn wir so chinesisch sagen, wir unseren Geist zentrieren wollen, ja, also wenn wir ein bisschen mehr in die Ruhe kommen wollen. Das heißt, den kann ich tatsächlich nutzen, wenn ich zum Beispiel über Tags merke, ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren oder ich hatte so viele Meetings und irgendwie schwirrt der Kopf und ich finde keinen Fokus mehr, ja. Aber den kann ich halt auch nutzen, zum Beispiel abends, wenn ich ins Bett gehe und dann einfach, das kennen ja auch viele, dass man gar nicht mehr so richtig in die Ruhe kommt, ne? Dass der Kopf dann einfach so weiter rotiert und überlegt und einen unruhig hält oder man halt auch nachts aufwacht und dann einfach merkst, puh, irgendwie jetzt komme ich gar nicht mehr, weil der ganze nächste Tag ist so voll und ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Da ist zum Beispiel dieser Punkt jeden Tag, der ist echt richtig toll. Und den kann man auch mehrfach täglich einfach nutzen, so ein bisschen drücken, eine Minute oder zwei, bis man wirklich merkt, ah, okay, da lässt die Spannung ein bisschen nach. Und der hilft richtig gut, dass man sich so ein bisschen zentrieren kann. Ne? Und dann gibt's einen zweiten Punkt, den ich auch sehr schön finde, der ist außenseitig am Handgelenk, in dieser Handgelenksfalte, am Übergang zur Hand. Und das ist der Punkt Herz 7. Und der ist auch richtig gut für alles, was so mit Unruhe zu tun hat, ja, oder mit so ein bisschen dieser beginnenden, überschießenden Hitze, der hilft uns da auch nochmal richtig gut runterzukommen. Und auch das ist ein Punkt, wenn ich den kenne und wenn ich weiß, wo ich den finde, kann ich den in jedem Meeting unauffällig nochmal drücken, ne? Also das ist ganz, ganz praktisch.
Also zwischen dieser Sehne, dieser Außensehne?
Also wenn man quasi seinen Arm nimmt und seine Handinnenfläche anschaut, dann ist zwischen dem unteren Rand der Hand und den Unterarmknochen so eine Linie. Ja. Und wenn man diese Linie auf die Seite geht, Richtung kleiner Finger, dann ergibt sich da so wie eine kleine Kuhle an der Stelle. Und da ungefähr liegt der Punkt. Der ist relativ gut tastbar und den kann man wirklich gut nutzen, um einfach auch da den Geist zu beruhigen, ja, und sich selber so ein bisschen auch, weil das kennen ja auch viele Frauen und das hast du ja auch ganz anfangs gesagt, ne, dieses Gefühl zwischen irgendwie will ich alles und es ist dann doch zu viel und irgendwie geht's und so. Das zeigt ja immer, dass das System nicht ganz ausbalanciert ist letzten Endes, ne? Weil sonst hätten wir ja diese Höhen und Tiefen nicht. Und da hilft's tatsächlich richtig suffizient auch, wenn wir da einfach gucken, dass wir so ein bisschen mehr Gelassenheit kriegen. Ich glaube, Gelassenheit ist eh etwas, was wir besonders in den Wechseljahren nochmal ein bisschen auf unsere Priorliste ganz oben stellen sollten, weil es einfach auch hilft, ja, das, was wir nicht ändern können, so ein Stück weit anzunehmen und bei allem anderen aber auch wirklich zu gucken, dass wir für uns einfach unsere innere Stärke zurückkriegen.
Ja, das ergibt total Sinn. Ne? Vor allem natürlich auch, dass man sich da nicht verrennt in Dingen oder vermeintlichen Verlusten, die aber irgendwie auch einfach zum Leben dazugehören. Ne? Das muss man ja irgendwie, eigentlich weiß man das ja auch. Es gibt ja so ein paar Themen irgendwie komischerweise, man eigentlich weiß, das kann man nicht ändern und das kommt. Und ne, also mit dem Moment, wo wir geboren werden und ja, letztlich als weibliche Person geboren werden, dann wissen wir, dass das kommt einfach. Ne, so wie quasi ja, für absolut. Jedes Lebewesen auch irgendwann der Tod kommt. Und trotzdem ist es natürlich ganz oft super schwer, das irgendwie anzunehmen. Also, ja.
Ja, und deswegen darf man trotzdem nicht von Anfang an immer Angst haben, dass man sterben wird. Ne? Also ich meine, das macht es dann auch nicht. Klar. Also wir wissen, dass es drauf rausläuft. Also irgendwann wird es passieren. Aber das Leben dann so zu führen, dass ich die ganze Zeit Angst davor habe, dass ich irgendwann sterben werde, wo wir wissen, dass passiert, ja, das glaube ich, ist halt auch nicht so zielführend, weil dann ist die Lebensqualität halt einfach auch ein bisschen für die Hasen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Das heißt, so ähnlich denke ich mir mit den Wechseljahren eben auch. Also klar kommt das. Mhm. Natürlich kommt das. Es wäre auch absurd, wenn wir bis irgendwie 70 noch fruchtbar wären und Kinder in die Welt setzen müssten. Ja, also es wäre auch Wahnsinn für unseren Körper einfach. Ne?
Ja.
Und deswegen.
Ja, klar.
Ja, also ich meine, stellt man sich das mal vor, ja. Also das ist ja, schwanger sein ist ja doch eher was den Körper auch herausfordert. Also so schön das ist. Ich habe ja auch 3 Kinder und so und also. Natürlich finde ich das die besten Entscheidungen meines Lebens, gar keine Frage, aber anstrengend ist es halt einfach, ja. Und der Körper leistet da Enormes. Und da ist es auch gut, dass das irgendwann zu Ende ist, ja. Und der Körper nicht mehr diese Wahnsinnsleistung einfach auch bringen muss, die er da so ganz nebenher mal eben im Bauen eines Menschen investiert. Ne?
Ja, und ich meine, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt meine Tage habe oder Menstruation habe, dann sind es jetzt auch nicht die Tage, wo ich mich irgendwie am allergeilsten fühle und irgendwie völlig Bäume ausreißen kann und mich irgendwie sexy finde oder so, sondern ja eher nicht so sehr. Und von dem her kann man das ja auch so sehen, dass man sagt, na gut, das hat man dann zum Glück wenigstens nicht mehr.
Das sehen tatsächlich total viele Frauen auch so. Ja. Die sagen, ist das wirklich ganz angenehm.
Ja, ich meine, gerade wenn man ja schwanger war, weiß man ja auch, wie angenehm das sein kann, wenn man eben die Menstruation nicht mehr hat. Ne? Und also mir ging es jedenfalls so, nach der Schwangerschaft dachte ich so, oh schade, oh jetzt ist das wieder da. Genau. War irgendwie auch ganz nett ohne. Ja. Das ist ja eigentlich mal so ein positiver Lichtblick, zu sagen, naja, wenigstens ist das irgendwann vorbei und ja,
ja tatsächlich, wie
darum
gesagt,
nicht mehr kümmern.
Das finden echt viele Frauen. Also dieses, ja, nicht mehr ständig Blut verlieren und gucken müssen und schwach sein und so. Und das andere ist auch wirklich dieser Punkt, ja, einfach auch im Sex nochmal befreiter zu sein, ne? Und nicht ständig überlegen zu müssen, wie ist es mit Verhütung, was mache ich da, ne? Was ja letzten Endes, wenn wir ganz ehrlich sind, doch im Großen und Ganzen immer noch ein Frauenthema ist, ne? Also es ist schon so. Natürlich kommt da die Bewegung rein, ja.
Aber
so ganz grundsätzlich ist das schon immer noch sehr frauenlastig alles. Und das ist schon, also das erlebe ich schon, dass da echt viele Frauen auch sagen, ach puh, zum Glück habe ich das jetzt alles nicht mehr. Und
ja,
das stimmt natürlich, ne? Ich meine,
man muss sich auch auf die guten Sachen konzentrieren einfach. Das ist so.
Ja, wie gesagt, also es lässt sich ja eh nicht verhindern. Das Einzige, was wir in der Hand haben, ist der Umgang damit, ne? Und die Akzeptanz des Ganzen. Und ich glaube, das sind auch schöne Dinge. Und so ein bisschen kriegt man ja dadurch auch so ein bisschen eine Lebenserfahrung und ein bisschen eine Weisheit auch. Und das ist bei uns jetzt in Deutschland ein völlig negiertes Ding. Ja, so, also in der ganzen asiatischen Mentalität ist das ein unfassbarer Schatz, einfach auch älter werden zu dürfen, Weisheit zu bekommen, Lebenserfahrung zu kriegen. Ja, das wird viel, viel höher gewertet als bei uns. Und ich finde es aber schon auch schön, ja. Und man kriegt ja auch mit zunehmendem Alter, also ich bin jetzt 43, noch nicht ganz wechseljahrsmäßig, aber man merkt es ja schon, man kriegt ja auch echt eine größere Gelassenheit bei vielen Dingen, ne? Also Dinge, die man so mit 20 und sich gedacht hat, oh Gott und Wahnsinn und los und Vollgas und so, wo man jetzt so denkt so, habe ich schon x-mal gemacht, bin ich durchgekommen, kriegen wir schon alles hin.
Ja, klar.
Und das verändert sich ja auch und das ist auch total schön, ja. Also so hat jede Phase. Ich glaube, in der Jugend ist es halt auch eine tolle Zeit, um Dinge anzuschieben, nach vorne zu bringen und so, aber eben auch eine Zeit, wo es dich schneller mal schmeißen kann, als wenn du einfach eine gewisse Lebenserfahrung hast und auch natürlich gewisse unschöne Dinge miterlebt hast, das bleibt ja nicht aus, ja. Oder verloren hast Dinge oder schwere Erfahrungen oder wie auch
immer.
Es gibt so ein Leben einfach, bringt es halt mit sich. Und dann wirklich auch so eine gewisse Ruhe zu haben und einfach sagen zu können, ja, also komm mal jetzt schon durch, mach mal schon, ne? Und gar nicht mehr immer so die Katastrophe vor Augen zu haben. Ich finde, das ist auch ein Ding, was ich persönlich am Älterwerden unglaublich schätze. Ja? Es gibt Dinge, die finde ich furchtbar, aber das finde ich sehr schön.
Ja, ich glaube, also die Natur hat das irgendwie schon ganz clever irgendwie eingefädelt. Und das muss man ja auch einfach mal so sehen und da auch irgendwie rein vertrauen. So, ne?
Ja.
Ich mag den Gedanken zu sagen, ja, lass doch mal ein bisschen auch in die Natur vertrauen. Also das ist ja irgendwie, alles hat ja irgendwie so seinen Sinn und alles hat seinen Zweck. Und ja, wie du auch gesagt hast, spätestens wenn man dann irgendwie auch mal gemerkt hat, so eine Geburt, so eine Schwangerschaft und zu was der Körper da irgendwie alles fähig ist, ja auch. Und genauso könnte man das in den Wechseljahren auch sehen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, es gibt ja auch so, wenn man schwanger ist, dann gibt's ja so, da redet dann jeder nur noch darüber und es gibt dann irgendwie nur das eine Thema und es gibt die Momfluencers und die Pregnantfluencerin und keine Ahnung, was es nicht schon alles gibt und diese Bubbles und was man alles kaufen kann und weiß ich nicht. Und das ist ja irgendwie total gehypt. Und warum? Eigentlich müsste es das doch für die Wechseljahre genauso geben, oder? Das wäre doch auch total schön, wenn man einfach da nochmal so, man redet man drüber und dann gibt's die Menopause-Fluencerin oder sowas. Wo sind die eigentlich? Das wäre doch eigentlich, also ich finde, ne,
du sagst. Das ist ein guter Punkt. Wo sind die eigentlich? Wir brauchen mehr.
Sind die eigentlich?
Aber es gibt ja auch mittlerweile ganz, ganz tolle Gynäkologen und auch einfach zum Beispiel die Anke Sinnige, die Gründerin von Wechseljahre, also mit Doppel-X, die macht ja auch unfassbar viel und hat ganz tolle Angebote und so. Also es gibt schon viel, aber es darf so ein bisschen rausgehoben werden aus diesem eben, ne, so, ja, das machen wir, um unsere ganzen Symptome zu behandeln. So,
ja.
Weil, ja, natürlich wollen wir
ja, genau, bleiben. Aber ne? Deswegen kam mir gerade so der Vergleich mit einer Schwangerschaft, weil ich meine, das ist, natürlich ist es total schön, aber auch eine Schwangerschaft hat ja viele, ja, sage ich mal, auch nicht so einfache Begleiterscheinungen oder kann haben, muss nicht sein, genau wie mit den Wechseljahren eigentlich. Und trotzdem ist es ja ein Thema, jeder kommt an den Tisch, redet drüber, man tauscht sich aus und also ja, wirklich, ich habe das ja auch erlebt und ja so Geschichten erzählt und so, okay, thank you for sharing. Ich habe nicht gefragt, aber okay.
Danke.
Ja, genau. So, aber in den Wechseljahren passiert es irgendwie nicht, so dass die Frauen zusammenkommen und sagen, ja, und ach, hast du auch und hier und guck mal. Und das würde das Ganze ja auch ein bisschen mehr Leichtigkeit geben vielleicht. Ne?
Ja.
War jetzt nur so ein Gedanke, aber...
So kleine Clubs, weißt du, man könnte so kleine Menopause-Clubs gründen oder so, wo man dann, keine Ahnung, lauter lustige Sachen macht. Wo man
Coffee Pause for Menopause, ist doch gut.
Ja, aber wo man echt mal so Dinge testet, wo man gesagt hat, oh Gott, das mache ich nie und das traue ich mich nicht oder nein, ich bin ja vernünftig und so, warum nicht das einfach mal nutzen, um unvernünftig zu sein und lustige Sachen zu machen und das Leben zu genießen, ist eigentlich ein guter Gedanke.
Okay. Da müssen wir dann später nochmal weiter brainstormen, für so ein kleines also, Menopause-Café aufmachen oder so. Ja, aber echt. Na gut, lass uns nochmal zurückkommen zu zwei Fragen. Das
wäre cool, wenn jetzt echt jemand kommt und sagt, hey, wir haben uns das überlegt, wir machen jetzt Menopause richtig cool. Ja, und
wir können einen
herzlichen Teil machen, aber eigentlich machen wir jetzt richtig coole Events und Zeugs und Community und sonst was.
Voll. Schon allein sage ich das, so ein Café, also so eine Coffee Pause for Menopause, dass man einfach so ein Café hat, wo einfach sich Frauen in den Wechseljahren treffen, um sich darüber auszutauschen bei einem Kaffee. So, das ist doch echt voll das geile Konzept. Ich wohne in Berlin, da geht das bestimmt irgendwo. Ich muss nur wissen, wo.
Irgendwen, der kann sich jetzt melden bei euch.
Ja. Ja. Du musst auch mitmachen. Wir brauchen so
Experten
ein bisschen. Ja, okay. Gut.
Das
machen wir im Anschluss. Willkommen, unser Coffee Pause von Menopause. Lass uns aber kurz
aber es muss so ein bisschen in eine richtig coole Richtung gehen.
Ja.
Dass man nicht wie so ein,
weißt,
in so einem alten Heim sich nur drüber unterhält,
was gar nicht tut
und was doof ist und so, sondern dass man sich erzählt, was man jetzt alles für coole Sachen macht, nachdem man sich nicht mehr um die Kinder nur kümmern muss und so, oder welche Hobbys man angefangen hat oder keine
Ahnung. Ich stelle mir das so richtig wie so ein kleines Pariser Café vor, so, vielleicht am Kudamm, weißt du, wo dann aber irgendwie noch so gut shoppen war oder irgendwie richtig lecker was essen, ein kleines Säckchen trinken und so in der Sonne sitzt und sich dann darüber so austauscht, was man jetzt als nächstes startet.
Ich würde vorschlagen, wir bieten jetzt an, wer auch immer sowas gründet, darf uns gerne einladen zur Eröffnung und wir kommen und feiern mit denen. Das wäre eine großartige Idee.
Finde ich auch. Finde ich super. Gib den Namen auch gerne her, gar kein Problem. Lass uns aber nochmal kurz zu der Verbindung von TCM und den Wechseljahren kommen. Ich meine, im Endeffekt ist das ja auch der Ansatz, ne, dass man halt einen positiveren Blick und sich da auch wirklich einfach ein bisschen was abschaut. Wie stehst du denn zu der Kombination? Denn hier in Deutschland wird ja eben auch viel, zu Recht sicherlich auch, da mit Hormonersatztherapien gearbeitet. Wie siehst du denn da die Kombination? Also ist das sinnvoll? Sollte man das kombinieren oder lieber nicht? Oder ja, was meinst du?
Also ich finde, es gibt nicht die eine Antwort darauf, weil es aus meiner Sicht von unterschiedlichen Faktoren abhängt. Also das eine tatsächlich ist die Schwere der Symptome. Also es gibt, also auch bei mir in der Praxis Patientin, wo ich komme und sage, okay, ganz ehrlich, zumindest mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, bitte auch Hormone, weil ansonsten wird der Weg einfach super lang und nervig und anstrengend und das Risiko ist hoch und so. Ne? Also da muss man schon ganz ehrlich auch sagen, also wenn es so ein richtiges Vollbild wird, die, wie gesagt, Osteoporose, Bluthochdruck und so weiter. Also da gibt es ja auch echt Themen, die dann körperlich auch, also was heißt gefährlich, aber ungut werden. Ja, also da bin ich schon so, dass ich denke, okay, da würde, also oder habe ich auch teilweise schon wirklich angeraten, zusätzlich eine Hormontherapie zu machen. Ich sehe das immer eher als Brücke. Also ich bin kein Fan von diesem, wir fangen jetzt an und hören die nächsten 10 Jahre nicht mehr auf. Davon bin ich kein Fan, weil ich einfach denke, Medizin sollte dazu da sein, sozusagen das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen und nicht ständig irgendwas zu ersetzen. Das ist genauso wie Supplements. Ja, da denke ich mir auch so, die Idee ist falsch. Wir sollten den Körper wieder dahin bringen, dass er in der Lage ist, das selber herzustellen und nicht die ganze Zeit für Jahre irgendwas zuführen. Also das ist das eine. Ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn Patientinnen zu mir kommen, die einfach schon eine Therapie haben und wo wir sagen, okay, gut, wir machen jetzt erstmal TCM begleitend, dann gucken wir, wie sich die Symptome bessert und dann können wir es absetzen. Also insofern, ich habe nichts gegen Hormontherapie. Ja, ganz im Gegenteil, ich denke, sinnvoll eingesetzt ist es gut. Und das ist aber auch genau mein Aber, sinnvoll eingesetzt. Ja. Mhm. Und das entspricht leider nicht dem Bild, was ich hier in Deutschland kriege. Also ich habe oft das Gefühl, dass viele Kollegen einfach wirklich überfordert sind, nicht mehr Wissen haben und dann sagen, na gut, dann schreibe ich ihnen halt so eine Creme auf, wird schon gehen. So, mhm. Ja. Und das finde ich den falschen Ansatz. Also das ist so ein bisschen aus Nichtwissen um andere Möglichkeiten dann eine undefinierte Hormonklatsche raufzuballern. Das finde ich keine gute Entscheidung. Ja, und das finde ich aber auch von den Patientinnen nicht sinnvoll. Ja, also ich denke, wir sollten es uns alle schon wert sein, darüber nachzudenken, was in unserem Körper passiert und darauf adäquat zu reagieren und nicht einfach zu versuchen, den Körper sozusagen stillzustellen. Ja, deswegen, ich habe nicht die eine Antwort, aber sinnvoll eingesetzt finde ich es ein gutes, also eine gute Therapie, kann man gut kombinieren und aber auch nicht eben als Dauertherapie für 10 Jahre oder so. Also ich glaube, das ja, macht nicht so viel Sinn.
Du hast ja anfangs auch ganz klar davon gesprochen, dass es ja auch um Prävention geht, ne? Und was würdest du sagen, was man auch schon in der Prä- und der, oder in der Perimenopause tun kann, um später grundsätzlich vielleicht weniger Probleme zu haben oder vielleicht auch überhaupt gar nicht eine Hormonersatztherapie braucht?
Ich glaube, es gibt ganz viel und das ist zum einen natürlich TCM-mäßig die Brille, die ich mir einfach aufgezogen habe und es überschneidet sich aber auch an vielen Stellen mittlerweile mit Studienwissen, was wir bekommen. Also was ich ganz große Gamechanger finde, ist tatsächlich eine saubere Schlafroutine hinzukriegen. Mhm. Ich kann es so ehrlich sagen, weil ich hadere selber damit. Ich versuche das seit 1,5 Jahren umzusetzen. Ich finde es furchtbar langweilig.
furchtbar langweilig um 20.30 Uhr ins Bett zu gehen, oder?
Ich bin furchtbar. Ja. Nein, genau, und ich krabbel mich so von 5 Stunden Schlaf pro Nacht auf. Ich habe letztes Jahr 6 Stunden geschafft. Das fand ich schon ganz toll von mir. Ja, ich weiß, da ist Luft nach oben. Aber letzten Endes ist das einer der größten Hebel, dass wir tatsächlich einigermaßen gleichmäßige Schlafenszeiten haben. Ja, jetzt muss man es nicht mit der Uhr stoppen, aber ungefähr. Und dass wir unsere Schlafphasen wirklich gucken, dass die gut sind, dass sie erholsam sind und dass wir die auch verlängern. Also ich glaube, Schlaf und also guter Schlaf, gute Regeneration, das misst sich nicht nur an Stunden. Ich kann 8 Stunden theoretisch schlafen, wenn ich dann schlecht schlafe, bin ich trotzdem nicht erholt. Und ich kann 6 Stunden schlafen, wenn ich dann richtig gut schlafe, ist es auch fein. Aber guter Schlaf, gute Regeneration finde ich enorm wichtig. Das Zweite ist, dass ich auch selber angefangen habe vor 1,5 Jahren und das aber auch empfehle, ist wirklich Krafttraining mit einzubauen. Und zwar, ich habe viel Ausdauertraining gemacht und so immer, aber ich habe wirklich angefangen, Gewichte zu heben, so richtig. Und für alle, die sich jetzt da so denken, oh Gott, nein, ich will aber nicht hinterher aussehen wie Popeye, ja. Erstens, dieses Niveau zu erreichen, erfordert unfassbar viel Training. Ja, das schafft man nicht einfach mal so. Also die Gefahr ist da nicht so hoch. Und das andere ist, warum Krafttraining? Weil ab einem gewissen Alter einfach die Muskeln nachlassen, die Muskeln sich abbauen und auch über Krafttraining unsere Knochen mit gestärkt werden können, über diesen wirklichen immer wiederkehrenden Impuls. Und das sind 2 Dinge, die ganz, ganz wichtig sind in höherem Alter, ja, weil es hilft auch keinem, wenn wir 90 werden, aber kein Marmeladenglas mehr aufmachen können, ne? Also da muss man schon so ein bisschen gucken und dafür, dass wir mit 90 Marmeladenglas aufmachen können, müssen wir halt jetzt Gewichte heben. Das ist einfach so, ne? Weil der Muskelschwund, der kommt so sicher wie sonst was. Und eben dieser Knochenschwund auch. Also Krafttraining tatsächlich einbauen, im Idealfall 2 bis 3 Mal pro Woche, ja. Aber das muss jetzt auch keine 2 Stunden sein, sondern die Idee dabei ist wirklich viel Gewicht. Also nicht 30 Wiederholungen mit einem kleinen, das hat nicht so viel Stimulus, sondern tatsächlich gucken, dass das die Muskulatur beansprucht wird und sich tendenziell auch aufbaut. Und Ernährung so ein bisschen nochmal anschauen. Ja, was tut mir wirklich gut? Lohnt sich's vielleicht doch, ein warmes Frühstück einzubauen? Lohnt sich's am Abend weniger zu essen und so? Weil, wie vorhin auch schon gesagt, der Stoffwechsel ändert sich natürlich. Ja, wir kriegen eine andere wie soll ich sagen, eine andere Form einfach auch, ja, und da so ein bisschen vorzubeugen und wirklich zu gucken, kriege ich ein Thema, nehme ich ein Gewicht zu, lagere ich Wasser ein oder solche Geschichten, da einfach zu gucken, was tut dem eigenen Körper gut, mehr Protein einzubauen, mehr Yin-Lebensmittel einzubauen. Das sind sicher alles Dinge, die dazu führen, dass wir lange eine Stabilität halten können und dann hypothetisch der Abfall eben auch nicht so groß ist und damit die Symptome nicht so wenig werden.
Mhm. Würdest du sagen, dass in der asiatischen Kultur oder auch Kulinarik generell da auch das schon besser ausgewogener ist, wenn man da jetzt so drauf guckt? Also könnte ich mir jetzt vorstellen, also die essen ja auch prinzipiell irgendwie mit sehr viel Gemüse und ja auch viel warm, ne? Oder diese Suppen und
ja, absolut. Ja. Also das ist ganz sicher so. Es gibt so ein bisschen einen Shift seit 15, 20 Jahren mit dem Einfluss von Starbucks, McDonald's und so weiter natürlich. Das merkt man leider ganz dramatisch. Da geht viel an Kultur verloren. Aber klassisch ist es so, dass es eigentlich 3 warme Mahlzeiten gibt am Tag. Ja? Und chinesische Küche zum Beispiel ist jetzt so, es gibt nicht ein Gericht, so wie wir das kennen, ja, sondern sagen wir mal, wir haben 6 Leute am Tisch, dann gibt es 6 unterschiedliche Gerichte. Und diese unterschiedlichen Gerichte haben quasi einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Das eine ist eher blutaufbauend, das andere ist eher ein bisschen kühlend, das dritte hat ein bisschen Schärfe, so. Und dann weiß aber jeder, welches Gericht ihm gerade gut tut, ne? Auch so zyklusmäßig weiß ich zum Beispiel, was kann ich eher essen, wenn ich meine Tage habe, was kann ich eher essen oder was sollte ich essen, wenn ich meinen Eisprung habe und so. Und das lernen die durch Vorleben natürlich noch ein Stück weit und können das. Und wenn ich dann einfach weiß, okay, ich brauche jetzt mehr Yin, dann nehme ich mir eher die Lebensmittel, die Yin aufbauend sind, als die super scharfen, wo ich dann noch mehr Hitze kriege. Ne? Es ist auch wieder so ein Mix aus, es gibt nicht entweder oder, es gibt nicht das eine Lebensmittel, sondern es ist eine Kombi mit einem Schwerpunkt, aber der mir einfach gut tut. Und ich glaube, so eine Lösung, ich mach das mittlerweile selber ganz gerne abends so, also wir essen auch mal Brotzeit, aber wir essen auch ganz häufig einfach so, ja, wie so quasi mehrere kleine Antipasti oder so, ja. Und meine Kinder essen dann halt Rohkost. Ich meine, ich habe zwei Jungs und ein Mädel und die vertragen das aber auch, ne? Und die brauchen das auch. Die brauchen auch viel mit irgendwie Wasser und Kühlen und so, weil die halt den ganzen Tag auch durch die Gegend pampeln. Und ich mache mir halt dann so eine Gemüsepfanne noch dazu, ja? Und dann gibt's vielleicht noch ein Spiegelei dazu oder so. Also schon so, jetzt nicht alles TCM asiatisch, aber schon so vom Schwerpunkt her, wo man merkt, okay, gut, das sind Lebensmittel, die mich jetzt einfach auch stärken, ja? Und dann können die Kinder da schauen, ich kann schauen und so werden am Ende alle satt und jeder hat von allem ein bisschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das ist auch nicht aufwendiger als einen normalen Abendtisch zu decken. Es ist nur eine andere Idee dahinter. Weil ob ich jetzt einen Salat mache, bis ich den geschnibbelt habe und mit allem und so weiter, oder ob ich eine Gemüsepfanne mache, das bleibt sich zeitlich gleich.
Lass uns zum Abschluss nochmal auf China zurückkommen. Warum hast du das gegründet? Was ist das überhaupt? Und ja, warum sagst du, ist das ein guter Weg?
Also Chinau ist eine Online-Plattform, eine Online-Community, bei der wir das ganze Wissen der TCM vermitteln an einfach interessierte Menschen. Also nicht an Fachärzte oder sonst was, sondern an jeden, der einfach Lust auf TCM hat. Wir haben einen ganz großen zum Beispiel Blogbereich. Wir haben ganz tolle Masterclasses, die als Live-Sessions stattfinden, aber dann hinterher auch in der Aufzeichnungsvariante. Wir haben Deep Dive Themen, zum Beispiel zu Wechseljahren, zu Ernährung, zu Akupressur, ja. Wir machen tatsächlich so Tagesveranstaltungen, TCM Retreats, um einfach auch vor Ort und direkt als Gemeinschaft was zu machen, ja, so ein Community Event, wo man dann auch wirklich die Dinge lernen kann, leben kann, testen kann, tolle, weiß ich nicht, Qigong Sessions kriegt und Heilpilz Vorträge und solche Geschichten. Und warum habe ich es gegründet? Weil ich in der Praxis einfach ganz oft gemerkt habe, dass wenn es dem Patienten dann besser ging, die gesagt haben, okay, jetzt bin ich wieder fit, was kann ich denn jetzt machen, dass ich nicht mehr krank werde? Und ich war so, ah ja, da hat die TCM ja wahnsinnig viel, aber wo finde ich das? So. Genau. Und das war tatsächlich so der Punkt, wo ich dachte, na klar, also ich meine, Patienten, die jetzt eh bei mir sind, die können natürlich auch alle 2 Wochen kommen, ja, aber erstens ist es relativ viel Aufwand, zweitens ist es teuer, das muss man einfach auch faktisch sehen. Und viel klüger wäre es doch, denen Möglichkeiten zu geben, sich dieses Wissen peu à peu selber anzueignen. Ja, was kann ich tun, um im Herbst mein Immunsystem zu stärken zum Beispiel? Wie kann ich zyklusbewusst leben, ohne dass ich jetzt radikal sein muss? So. Und dann habe ich gedacht, na gut, das gibt's nicht im deutschsprachigen Raum. Habe ganz, ganz lange und intensiv geforscht und habe gar nichts gefunden. Also ganz wenig Bücher, aber auch kein wirklich interaktives Modell, was mir schon wichtig war, weil so ein Buch lesen ist dann doch was anderes als jemand zu haben, mit jemandem zu reden, Feedback zu kriegen, ja. Und genau. Und dann habe ich Chinau aus dem Boden gestampft, weil ich dachte, okay, wenn es das einfach nicht gibt, ich glaube ganz, ganz fest, dass es notwendig wird, so ein Format zu haben und dieses Wissen weiterzubringen, weil wir alle ganz, ganz dringend wirklich suffizientes, qualitativ hochwertiges Wissen zu Prävention brauchen, ja. Ansonsten kommen wir nicht in die richtige Richtung, ist meine feste Überzeugung.
Ja. Ja, das glaube ich auch, genau. Prävention ist eben das große Wort auch, wo wir einfach auch stehen, ne? Ob man es jetzt, wie du gesagt hast, Longevity nennt oder Prävention oder eben da auch bei TCM seine Wege findet, seine Tipps und Tricks. Ich finde es mega und ich glaube, dass das für viele jetzt, die das hier hören, die wirklich auch Interesse daran haben, wie wir auch gesprochen haben, präventiv daran zu gehen, dass dann eben auch ein positives Erlebnis mit den Wechseljahren kommen kann, dass das ja vielleicht der gute Weg ist, sich da mal reinzubegeben in die Community. Alles ohne Druck natürlich, muss man auch immer sagen. Ne? Natürlich haben wir auch das Thema, wenn so viel, irgendwie soll mir da Wissen aneignen, ich soll das machen und so, da kommt ja auch dann ein gewisser Stress irgendwie hoch. Hast du da noch so ein letztes Takeaway für Hörerinnen und Hörer?
Du meinst dieser Selbstoptimierungswahn.
Ja, genau,
sozusagen.
Richtig. Ja. Muss man schon auch aufpassen.
Alles perfekt machen zu müssen.
Mhm. Ja.
Also was ich immer rate, ist, den ganzen Druck einfach Druck sein zu lassen, ja, und
Gelassenheit
anzufangen.
Gelassenheit.
Ja, aber letzten Endes, wir sind ja keine Maschinen, ja, und unser Leben ist bunt und voll und soll so sein, aber es ist auch nicht immer die richtige Phase, um das ganze Leben umzukrempeln, das muss man auch mal sehen, ja. Und erstens, ich liebe 80-20, ja, also dass man guckt, dass ein Großteil des Lebens so ist, dass es einem gut tut und dass man in den anderen Zeiten dann auch einfach, keine Ahnung, auch mal eine Pizza isst oder ein Glas Wein trinkt oder was auch immer und das genießt vor allem, ja. Und das andere ist aber, mit einer Sache anfangen. Ja, sich eine Sache raussuchen, nicht denken, okay, ich ändere jetzt meine Ernährung und mein Frühstück und mein Abendessen und gehe zum Kraftsport und so weiter. Das ist nach 4 Wochen durch. Das macht einfach keiner. Das ist viel zu viel, ja. Wenn ich aber sage, okay, ich fange jetzt einfach mal an, ich esse morgens warm und ich versuche jetzt 2-mal in der Woche eine halbe Stunde Kraftsport reinzukriegen, dann ist es ein Riesenschritt. Und wenn man das dann mal 6 oder 8 Wochen macht und merkt, ob es einem gut tut und ob man so eine Routine reinkriegt, dann kann man die nächste Sache machen. Aber eins nach dem anderen, weil dieser Druck, der ist nicht zielführend und der Chinesisch ist ja auch nicht sinnvoll, weil er uns natürlich noch mehr in Anspannung bringt und damit fließt unser Qi wieder nicht und so weiter. Das heißt, wir hebeln uns damit dann eigentlich selber aus und kommen kein Stück weiter eigentlich, weil der Druck so hoch wird, dass wir dann noch denken, okay, also ich kann das ja alles gar nicht schaffen, wie soll ich denn das noch machen und dann soll ich auch noch 8 Stunden schlafen und so, ja. Also so wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich krieg's auch fairerweise nicht hin, jede Nacht 8 Stunden zu schlafen, aber ich freue mich, dass ich 6 schaffe, ja. Und dann ist es auch okay.
Ja, voll. Ja, okay, also achtet auf euer Qi und ich glaube, es war auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich fand es auch schön.
Ja, also wirklich auch einfach eine sehr lockere Art und Weise. Vielen Dank dafür. Gerne wieder.
Danke dir.